Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eins hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Das war offenbar eine in Israel immer wieder häufige Redeweise, wie man gerne Gottes Worte zitiert hat. In diesem, das eine Wort Gottes, das zwei Seiten hat. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Gib uns auch diesen Glauben, Herr. Amen. Jetzt wollte ich am liebsten Sie heute hier reden lassen und Sie erzählen lassen, was Sie mit Menschen alles schon erlebt haben. Das ist ja so erschreckend, wenn einer so mal praktisch erzählt, welche bitteren Erfahrungen er mit Menschen gemacht hat. Und wenn ich all solche Dinge erzählt bekomme, dann muss ich mir den Kopf schütteln. Das lässt sich gar nicht erklären, warum Menschen so gemein, man darf gar nicht mal sagen, hundsgemein sind, denn ein Hund kann gar nicht so gemein sein, wie ein Mensch gemein sein kann. Das ist oft so raffiniert und tückisch gemacht, wie es Tiere gar nie können. Der Mensch scheint manchmal seine ganze Intelligenz einzusetzen, um andere zu schädigen, irre zu führen. Und er kann sich dabei verstellen. Man fragt sich ja, ist das dem anderen überhaupt bewusst, was er tut? Ob das böser Wille ist? Vielleicht merkt er es nicht einmal, wie er hier an uns sich vergeht. Ich wollte also am liebsten Sie jetzt erzählen lassen, Ihre bedrückenden Erfahrungen, die Sie mit Menschen gemacht haben, die uns getäuscht, die uns heimtückisch nachgestellt haben. Und das wollen wir offen sagen, dass das auch fromme Menschen sein können und gewesen sein können. Das ist ja oft eine Wunde, die bei vielen Menschen den Weg zu Gott blockiert. Und das steht hier auch bei David da. Mit dem Mund segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. So gemein können sie täuschen, so irreführend. Und da wird man bitter. Und diese Bitterkeit verändert unseren ganzen Charakter, unser ganzes Wesen. Wir werden hart. Wir isolieren uns von anderen Menschen. Und wir finden nicht mehr den Zugang in die Gemeinschaft, wie viele leben darum verbittert. Und heute, wo die Psychologen so viel nachgraben, da wird uns das ja vorgehalten, wie tief das in der Kindheit schon verwurzelt sein kann. Und das werden viele auch jetzt im Gottesdienst sein, und mit denen will ich auch reden, die sagen, mein übermächtiges Vaterbild, meine Mutter, die mich erdrückt hat und die dann so ungerecht war und die Geschwister alle ganz anders nahm und ich musste die alten Kleider tragen. Mir hat sie damals kein Recht gegeben, die Schulnöte, die man durchlitten hat. Und seitdem ist alles in der Verbitterung und im Abwehr festgehalten und fest verkrampft. Jetzt muss ich Ihnen was sagen, da müssen Sie sich auf dem Stuhl vorher festhalten oder auf der Bank. Sonst haut Sie es um. Sie müssen das erleben. Wenn Sie das nie erleben, Enttäuschung an Menschen, können Sie nicht glauben. Sie müssen das erleben. Sonst lösen Sie sich nie von Menschen. Das machen Kinder, dass sie sich an andere hinhängen. Aber wir müssen ein sehr klares Bild vom Menschen haben. Und da können Sie in der Bibel lesen, wo Sie wollen. Die Bibel redet so hart und klar vom Menschen. Was ist der Mensch? Mit seinem trotzigen Herzen, mit seiner verzagten Art, die nichts anpacken will. Niederschmetternd ist das, enttäuschend. Das geht in der Bibel so weit, dass sie den Menschen uns wirklich entzaubert. Zur Menschenverehrung und Menschenvergötzung bleibt nichts mehr da. Nicht einmal glauben kann man mehr, wenn man voneinander Ehre nimmt, sagt Jesus. So gefährlich, wenn wir das so hochnehmen, was uns andere als Lob ins Gesicht hineinsagen. Das verbaut uns den Weg zum Glauben. Und darum sind das Gegensätze, Vertrauen auf Menschen oder Vertrauen auf Gott. Das ist überraschend. Aber nur, wenn wir uns lösen von dem Vertrauen auf Menschen, können wir unser Vertrauen richtig auf Gott setzen. Darum gehören die Wunden ihres Lebens dazu zum Glaubensleben. Sie müssen bewältigt werden, sie müssen damit fertig werden, im Glauben. Wenn Sie die Bibel einmal daraufhin nochmals ansehen, was sie vom Menschen sagt. Da wird der Mensch in seiner Größe entzaubert, er wird ganz schlicht gesehen all seiner Not, in seiner Untreue, in seiner heimtückischen Art, in seiner falschen Art und die Frommen doch am allermeisten. Das steht doch drin. Und jedes Wort trifft uns. Und wir müssen uns drunter stellen. Wir sollten auch nicht überrascht sein, wo wir doch im Jahrhundert nach Auschwitz und Stalingrad leben. Und wir sollten gerade als Christen das heute in unserer Zeit wieder freimütig sagen, dass doch kein Raum bleiben kann zur Menschenverehrung, Menschenvergötzung, Menschenverherrlichung. Nach Stalin und Hitler und so vielen Grausamkeiten unseres Jahrhunderts. Was hat denn David persönlich erlebt? Wir sehen dahinter die Ereignisse, die uns ja aus anderen Büchern im Leben Davids sehr deutlich beschrieben sind. Sie stellen mir nach und wollen mich morden. Sie denken nur, wie sie mich stürzen können. Sie wollen mich aus dem Weg räumen. Es gefällt ihnen, es macht ihnen Spaß, zu lügen, ohne rot zu werden. Steht alles im Psalm drin. Und mit dem Munde segnen sie und mit dem Herzen fluchen sie. Ich will wieder ein wenig meine Gedanken ordnen, damit wir sie besser behalten können. Das Erste, je mehr sie enttäuscht sind von Menschen, desto besser. Desto besser. Heute, in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder am Ende des 20. Jahrhunderts, hat ja wieder eine große Menschenverehrung um sich gegriffen. Was steckt denn heute dahinter, wenn junge Menschen sagen, kaum sind sie konfirmiert, ich brauche das alles nicht mehr? Ganz einfach. Sie sind so überzeugt von ihren Gaben, jetzt packe ich mein Leben, jetzt lebe ich, ich brauche doch niemand. Dass selbst Christen sich nicht mehr beugen unter die Autorität und Größe Gottes, dass man von der Mündigkeit des Christseins in dem Sinn redet, wo man ja selbst bestimmen will und die Gebote Gottes nach seinem Gutdünken ändert, wo man selbst die Bibel nach seinem Maß zurechtschneidern kann. Wenn ein junger Mensch wieder erzählt, wie sie da in der Schule das alles gehabt haben, Jesus ist nicht auferstanden, die wissen es ja. Im Vollgefühl ihrer eigenen Anbetung vor sich selbst, ihres Glaubens an sich. Heute, wo man von den Leistungen und Errungenschaften unserer Zeit spricht, Jahrzehnte hindurch hat man die technischen Erfolge vergöttert und ist plötzlich überrascht, dass man in diese moderne Krise hineingerutscht ist. Und nun meint man, das liegt irgendwo an Systemen oder an irgendwelchen Entwicklungen. Nein, nein. Der Mensch ist doch das alte Problem. Da hat doch die Bibel immer den Finger draufgelegt. Warum hat denn Jesus sich immer konzentriert, zu Menschen zu reden und nicht gegen Systeme zu kämpfen? Und gegen Strukturen. Da liegt's doch nicht. Im Menschen liegt das Problem. Und wir kommen uns heute schon wie Außenseiter vor, wenn wir immer wieder den Punkt da drauflegen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als dass man eben durch Enttäuschungen klug werden muss. Man muss ganz bittere Erfahrungen machen. Wie lange noch? Wie lange noch wird man in unserer Generation das Heil von Revolutionen, von neuen Menschen suchen? Ich las einen Brief von Festo Kivenschere, in dem er schreibt, unter Obote ist es noch viel, viel schlimmer als unter Idi Amin in Uganda. Oder in Persien heißt es, noch viel, viel schlimmer als unter der Schahs Herrschaft und seiner Geheimpolizei. Aber dass man den Menschen immer noch so verehrt und vergöttert, da sind das einige Helle, die durchblicken und die wissen und erfahren und begreifen, was ist der Mensch. Und sie können es nur erleben an ihrem eigenen Leben, an sich selbst, indem sie sagen, ich sehe das an mir. Das ist zum Schämen, dass der Mensch seine Größe hat vom Ebenbild Gottes und in der Praxis, in der Wirklichkeit, ein so erbärmliches, niedriges Geschöpf ist. Ich habe Ihnen vorher von der Zeit des Absolutismus erzählt und das ist mir immer so, wenn ich an Alten Schloss vorübergehe und dann die ganze Zeit des Eberhard Ludwig, des Karl Alexanders, der Herzöge von Württemberg mir wieder ins Bewusstsein kommt. Da haben es ja die Leute, die man als Pietisten verleumdet und beschimpft hat, fertiggebracht, selbst im Stand der Hofprediger, dort unten vor dem Fürsten, der sich absolut setzte, als die Größe schlechthin am Sonntag das Lied singen zu lassen, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Ihre Anschläge sind auch verloren. Was haben sie singen lassen? Das war eine Erschütterung. Die wurden ja ausgewechselt, einer um der andere, weil das die Mächtigen der Zeit gar nicht ertragen haben. Jetzt wundern Sie sich, dass Sie Widerspruch kriegen, wenn heute das Evangelium verkündigt wird. Wir müssen das unseren Menschen heute sagen, den Jungen besonders, die noch in diesem Glauben stehen, als ob sie das alles machen könnten und ob sie die Probleme lösen könnten, wo immer noch dieses trügerische Wort der Weltveränderung rumgeht. Was ändern Sie eigentlich in der Welt? David hat an anderer Stelle gesagt, als es um Strafe ging, was die schlimmste Strafe ist, da hat der David gesagt, schlimmer als eine Pest, die viele in seinem Volk hinrafft, schlimmer als eine große Hungersnot ist, wenn man Menschen ausgeliefert ist. Das hat David noch gewusst. Und ich erinnere mich noch an die Tage, wo wir oben auf dem Killesberg einst den Kirchentag hatten, 1969, wo es die Journalisten ganz feinfühlig gespürt haben und gesagt haben, ist denn kein Wissen mehr da, wo man die Demokratie vergötzt und meint, als ob durch den Menschen die Befreiung erfolgen könne? Weiß man nichts mehr von David, schrieb ein norddeutscher Journalist, der am meisten Misstrauen hatte vor dem Menschen. Und er hat darauf verwiesen, dass die Väter der amerikanischen Verfassung, als sie das demokratische System installierten, wussten, dass der Mensch ein ganz gefährliches Exemplar dieser Schöpfung ist und dass man Macht nur mit Macht balancieren kann. Da fällt jeder Optimismus weg, als ob das alles so von allein laufen würde. Woher dieser trügerische Gedanken kommt, ist es doch dieses Erbe der Evolution, als ob eben sich alles am Ende zum Guten, zum Paradiesischen entwickeln müsse. David hat die Erfahrungen seines Lebens mit Menschen ganz konkret gemacht. Und darüber will ich heute Morgen reden, über ihre Nöte, die sie mit Menschen haben. Und dann sagt er, ich will nur still sein zu Gott. Bei Menschen erwarte ich nichts mehr, aber bei Gott. Still zu Gott, was ist dies? Aus seinen bitteren Erfahrungen heraus, ein anderes Wort, das ich hier setzen könnte, aus dem hebräischen Wort, das im Urtext dasteht, ich will ergeben sein, so wie einer, der die Waffen streckt. Ich will mich vor Gott hinstellen und sagen, jetzt kannst du über mein Leben verfügen. Dann war das auch bei David so, genau wie bei uns, dass er lange Zeit sein Leben selbst in die eigene Regie nehmen wollte und erst durch die bitteren Erfahrungen mit Menschen wurde er dorthin geführt, wo er stille vor Gott ist. Und wo er alles nur noch in die Hand Gottes legen kann. Es war im Volke Gottes in Israel eine große Versuchung, immer wieder auf Menschen zu bauen. Natürlich. Dann betet man immer, dann kann man Gott vergessen und das alles zurückstellen. Und dann hat der Prophet Jesaja damals die große Warnung ausgesprochen. Wenn ihr dauernd bloß herumschaut, wo euch Hilfe widerfährt, dass die Zustände und die Verhältnisse sich ändern, nein, da wird's nicht herkommen. Verlasst euch nicht auf Ägypten, verlasst euch nicht auf die Rosse von dort, verlasst euch nicht auf die Stärke von Menschen. Wenn ihr stille bliebt, wenn ihr umkehrend still bleibt, könnte euch geholfen werden. Und aus ihren Lebenskrisen mit schwierigen Menschen heraus will ich Ihnen heute Morgen wieder sagen. Jetzt können Sie nur noch stehen bleiben vor Gott und sagen, Herr, ich weiß nimmer weiter, aber ich will still sein vor dir. Ich will warten, bis du mir meine Nöte löst. Meine Berufsprobleme oder mein Eheproblem oder mein Familienproblem, wo ich verzweifle mit meinem Kind, und ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, mit Menschen, mit denen ich zusammengespannt bin, die mir auf die Nerven fallen. Ich lege es dir hin. Und wenn das noch so weit geht wie bei David, dass man von Lügen umgeben ist, die man gar nicht mehr entwirren kann, wenn die Nachrede einen verfolgt, die doch gar nicht stimmt. Ich lege das dir hin. Und dieses Stillsein zu Gott ist etwas Großes, da spricht er davon, dass es einer Sicherheit im Felsen gleich ist. Gott, wenn ich vor dir stehe, dann ist das wie wenn ich mich in den Felsen hineinflüchten kann. Vers 7, in die Felsenkluft. Du bist meine Hilfe, wo ich keinen Ausweg mehr sehe. Du bist mein Schutz, wo sie über mich herfallen. Ich bin plötzlich geborgen, wo ich vor dir stille stehen kann. Und ich habe einen Grund unter den Füßen, dass ich nicht mehr umkippe. Unter meinen Beinen ist es fest, ich wackle nicht mehr. Ich bin immer mit zitternden Füßen da. Er ist meine Ehre. Gerade da, wo die Menschen gegen meine Ehre angehen. Wo sie lügen. Er vertritt mich. Sie müssen wissen, wie Gott zu ihnen steht. Gerade dann, wenn Menschen sie böse hintergehen. Wenn sie ruhig sein können und sagen können, ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Jesus ist mein Herr. Ich kann ganz ruhig sein. Ich lege das ihm hin, er wird es zu Ende führen. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie das nur so allgemein in Ihren Gedanken haben. Wie immer bei diesem Psalmen müssen wir darauf hinweisen, wenn draußen ein schönes Auto steht, nützt mir es nichts, drum rumzulaufen und es anzugucken. Wenn ich sagen kann, es ist mein Auto, ein schönes Haus, mein Haus, hier heißt es, Gott ist mein Heil und ist meine Ehre. Was können wir den Menschen tun? Wenn Gott für sie streitet, ist Gott ihr Teil, ist Gott ihr Heil, ihre Ehre. Gut, wenn sie enttäuscht sind von Menschen und wenn sie ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen können. Das Zweite, jetzt muss man die Not einfach Gott vor die Füße werfen. Das ist so schön bildhaft gesprochen und ich habe im Gemeindeblatt ja schon ein wenig von Martin Luther zitiert, der es in großartigerweise in seiner Psalmenauslegung ja gesagt hat, wie man das machen soll, das Schütten. Das Schütten ist so ein großer Ausdruck. Jetzt müsste man einen Eimer da haben und so richtig einen ganzen Eimer einmal umkippen, dass das ganze Wasser hinausläuft. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das war Luther in der Psalmenauslegung so wichtig, dass wir nicht kleine Stückchen bloß machen oder kleine Portionen und meinen, wir dürften Gott gar nicht bemühen. Dieses Schütten will uns ermuntern, alles ihm hinzulegen. Aus einem wichtigen Grunde ist dieses Bild auch noch für uns so bedeutsam. Schütten, alles was im Herzen drin ist, die Erfahrungen mit bösen, heimtückischen Menschlichkeiten, die uns Not machen, das macht uns gerne bitter. Auch sie. Sie sind nicht so stark. Und das treibt uns in die Menschenverachtung. Ehe man sich versieht, dann redet man so über Menschen. Und so redet die Bibel nie. Sie finden hier kein böses Wort über den Menschen. Weil auch David weiß, dass Menschen noch von der Gnade Gottes gehalten sind. Über jeden Menschen, der über diese Welt geht. Egal, ob das ein Massenmörder ist oder ein furchtbarer Diktator, an dessen Hand tausendfaches Menschenblut hängt. Solange hier noch Menschen auf dieser Erde leben, stehen sie noch unter der Möglichkeit, Gottes Gnade anzunehmen. Die Tür ist offen. Nie bitter werden. Nie zur Menschenverachtung, zum Zynismus kommen. Das ist so schlimm, wenn man sich panzert gegen die Gefühle, weil sie uns so verletzen. Sondern dass man für seine Feinde beten kann. Das hat Jesus ja gemeint. Und darum schütten sie ihr Herz aus vor Gott. Ihr Herz mit all seinen Empfindungen und Verwundungen. Und wenn Menschen ihnen wehtun, dann machen sie es ganz praktisch so, dass sie auch Gott dies klagen und Gott die Not schildern, dass sie so verletzbar sind. Das ist ja auch nicht gut. Unsere Wehleidigkeit und Empfindlichkeit, die immer wieder ans Licht kommt, ist doch Sünde. Das ist noch nicht gottgefällig. Dass wir uns selbst so wichtig nehmen. Oft ist es auch ein Grund, weil wir die Ehre nicht bei Gott suchen, sondern so viel von dem Urteil der Menschen halten. Und darum muss das heraus, schüttet das Herz vor ihm aus. Auch eure Bitterkeit gegen Menschen. Und da will ich konkret jetzt weitermachen und zu denen sprechen, die jahrelang in Traurigkeiten leben, weil sie nicht einmal die Verwundungen ihres Elternhauses überwunden haben. Weil sie nie drüber hinweggekommen sind, was ihnen früher an Unrecht widerfahren ist. Und die immer noch in der Bitterkeit verharren, legen sie es hier nieder vor dem Kreuz Jesu. Schütten sie auch ihre Bitterkeit aus, denn die wird nicht besser, dadurch, dass es andere verursacht haben. Alle Bitterkeit und aller Hass, den wir haben, ist nicht recht. Legen sie es nieder und er vergibt. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Macht das. Gott ist unsere Zuversicht. Und dann geht das weiter mit ganz klaren Aussagen, dass wir uns nicht blenden lassen. So sind Menschen, auch die großen Leute sind nichts, auch die einen Namen haben. Verlass dich nicht drauf. Auch fromme Menschen enttäuschen sie. Auch ich werde sie enttäuschen, solange ich in dieser Welt lebe. Sie sollen sich auf Gott verlassen. Und an Gott hängen von ganzem Herzen und in Gott geborgen sein. Und noch ein letztes, was ich anhängen will. Glaubende können zuversichtlich sein. Nicht optimistisch. Das sind immer wieder diese großen Ideologien, diese Leitsätze, die einen optimistisch machen. Da vertraut man seinen Rezepten, die man hat und sagt, so wird's gehen und dann wird die Welt glücklich werden. Ach, das erfüllt sich ja alles nicht mehr. Christen wissen ganz klar Bescheid von dem Übel in der Welt, von Menschenelend und Menschentraurigkeit und Enttäuschung. Und trotzdem gehen sie ihren Weg zuversichtlich, weil wir wissen, dass Gott in dieser Welt noch Großes vorhat. Hängt euer Herz nicht an Reichtum, rät uns David. Hängt euer Herz nicht an Menschen, aber wisst, dass Gott mächtig ist und dass Gott gnädig ist. Das ist das Zwiefache, das ihm so wichtig wurde. Gott kann Menschen verändern, auch in dieser Welt. Und das schönste Wort, das wir sagen können, ist das Wort, das Gott Menschenherzen bekehren kann, der einen Saulus herumgedreht hat, der kann Menschen so verändern, indem er das Herz an ihnen verändert, indem er selbst in ihnen Wohnung macht. Da ist mir vorhin doch noch das eingefallen, wie August Hermann Francke auf dieser Reise 1717 in Stuttgart weilte und auch am Hofe war, an diesem gottlosen Hofe, an dem damals das Narrentreiben eingeführt wurde. Was hat denn August Hermann Francke gesagt? Er ging nur auf den Hofprediger zu, der hier über die Größe des Menschen und die Schönheit des Sternenhimmels predigte und die Probleme der Zeit. Er sagte ihm diesen Satz, der diesem Mann damals durch die Knochen ging. Du bist ein stummer Hund. Das war ein Zitat aus Jeremia. Und das ist dem Prediger so ins Herz gefahren, dass er am Sonntag das Unrecht und die Ungerechtigkeit am Hofe und die Menschenvergötzung brandmarkte und das Evangelium Jesu predigte. Und ich wünsche mir für uns dies, dass wir in einer Zeit der Enttäuschungen an Menschen dadurch nicht stehen bleiben, sondern dass wir wissen, dass Gott in dieser Welt, wo von den ersten Menschen schon gesagt wird, dass sie Gefallene sind, die einander hintergehen, Gott noch einmal in Jesus eine Erlösung geschaffen hat. Und das Evangelium ohne diese Mitte ist nichts mehr. Da, wo Menschen bekehrt und herumgeholt werden, wo sie zu Gott kommen, nicht bloß im Vertrauen, sondern im Gehorsam, im Glauben ihr Leben ihm übergeben und er ihr Herr wird und er uns bestimmen kann, da wird etwas Neues. Und wenn David sagt, dass Menschen so sind, auf die man sich nicht verlassen kann, die täuschen, sie wiegen weniger als nichts, so viel ihre auch sind. Menschen sind wie Laub im Wind, heißt in einem Lied, das wir so gern singen, ein Lied unserer Tage. Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Und damit wollen wir doch schließen, dass wir Menschen werden, die von Jesus umgewandelt werden, die täglich sagen, Herr, wenn ich die Bosheiten der Leute sehe, dann erinnert dies an mein eigenes böses Wesen. Mache du aus mir etwas ganz Neues. Wir wollen kein Stücklein mehr mitmachen in Menschenvergötzung und Verherrlichung. Sagen Sie das heute wieder. Das ist eine Botschaft, wo die Menschen aufhorchen. Wir sind nichts. Sie brauchen nicht große Lobesworte sagen. Auch in unseren Gräbern. Aber dass der Herr uns nicht loslässt. Dass man auf ihn bauen darf, auch als sündiger, fehlsamer Mensch. Dass man auf ihn trauen kann und dass er so gnädig ist, sich zu ihm stellt, dass er meine Hilfe und mein Schutz sein will. Dann will ich Großes für ihn wirken, dann will ich mein Leben nützen und noch viel mit Gott wagen in dieser Verbindung mit ihm. Dann gibt's für mich große Aufgaben, in die ich mich senden lassen kann. Ich will unsere jungen Menschen immer wieder rufen, nehmt euer Leben als eine Chance, wo Gott euch zu vielen großen, wichtigen Dingen beauftragt, wo er euch sendet, weil er euer Schutz, eure Hilfe, eure Stärke sein will, dann bleibt es nicht beim erbärmlichen Menschen. Dann brauchen wir nicht schlecht vom Menschen reden, sondern sagen, hier können wir Großes wagen, Hoffnung weitergeben in unserer Zeit der Resignation und der Enttäuschung, weil Neues möglich ist mit dem Gott, der lebt, mit dem Gott, der bei ihnen ist. Worauf können wir trauen? Auf uns? Auf unser Tun? Nein, aber wir trauen auf den Herrn, der bei ihnen ist und der sich ganz ihnen geben will. Amen.